Halbe Stunde mit Ulrich Commerson im Gespräch.
Willkommen am heutigen Abend, mein vierter Videopodcast, Halbe Stunde mit. Heute habe ich gleich zwei Gäste und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Wir haben gesagt, wir duzen uns. Bisher habe ich alle Gäste ohnehin schon geduzt. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so richtig lange. Ich freue mich heute, Christoph Dillenburger und Tibor Sprick hier zu haben. Ihr werdet euch gleich vorstellen. Ihr seid vom Blue Future Projekt und ich beschäftige mich in meinem Podcast so ein bisschen abwechselnd immer mit dem Thema Nachhaltigkeit und mit dem Thema Kultur. Wobei ich finde, das eine hat auch häufig was mit dem anderen zu tun. Und ihr seid heute zum Thema Nachhaltigkeit eigentlich schwerpunktmäßig da. Ihr seid im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit tätig, aber ich sag's mal so, eigentlich seid ihr gegen Entwicklungszusammenarbeit und finde das total blöd und wollt jetzt mal ein bisschen vorstellen und uns erklären, warum. Also schön, dass ihr da seid und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde mit euch beiden.
Ja, danke für die Einladung, lieber Ulrich.
Ja, vielen Dank von meiner Seite.
Ja. Möchtest du starten?
Gerne. Also hier die gewagte These, die wir uns hier anmaßen, ist, dass wir ja eigentlich sehr gegen Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe, wie man auch immer das nennen mag, sind. Und zwar liegt es daran, dass wir uns, als wir hier mit dem Thema begonnen haben, mit dem Blue Future Project im Jahre 2018, eine grundlegende Frage gestellt haben. Und zwar, wie kann es denn sein, dass wir über die letzten 70 Jahre Unmengen an Spendengeldern, an Entwicklungshilfegeldern nach Afrika gebracht haben und die Armut gestiegen ist? So, also wir haben keinerlei Verbesserung in den letzten 70 Jahren vorangebracht und trotzdem schreit jeder nach noch mehr Entwicklungshilfe. Wir wollten von Anfang an ja eben nicht von Weißnasen, so nenne ich es jetzt mal, oder von westlichen Entwicklungshilfern lernen, sondern wir haben von Anfang an klipp und klar gesagt, wir wollen von afrikanischen Experten lernen. Da ist uns dann zu Beginn direkt mal eine Dame aufgefallen, die Dr. Dambisa Moyo, eine Dame, die in Sambia geboren worden ist, dann in Oxford und Harvard promoviert hat, ein Buch geschrieben hat, was auch ein Bestseller war, das Dead Aid heißt, Tote Entwicklungshilfe, wo sie ganz klar darauf eingeht, Leute, wir müssen diesen Humbug stoppen, wir müssen anfangen, als Handelspartner auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten und vor allem Perspektive und Arbeitsplätze zu schaffen, anstatt immer dieses Bittstellermäßige den afrikanischen Staaten irgendwas zu schenken, weil das eben zu Korruption führt, es führt zu Lethargie und es macht vor Ort die Wirtschaft kaputt. Und deshalb engagieren wir uns in Afrika. Wir werden oft mit allen Spendenvereinen oder mit allen Projekten so in einen Topf geschmissen. Aber bei uns geht es grundlegend darum, dass wir die Wasserkrise durch das Schaffen von Arbeitsplätzen und Perspektive bekämpfen. Da haben wir auch, war für uns ganz, ganz wichtig, dass wir zu Beginn einen Partner in Afrika finden. Wir haben einen tollen Mann in Tansania gefunden übers Internet, der die Dinge genauso angeht, wie wir es tun, und zwar über Arbeitsplätze eben die Wasserkrise zu bekämpfen. Der gute Herr, der Professor Askwa Hilonga, hat einen Wasserfilter hergestellt, mit dem wir in ländliche Gebiete gehen, Menschen mit einem Kiosk mit dem Wasserfilter ausstatten. Die Menschen werden ausgebildet und können dann aus verunreinigten Quellen in der Region Wasser säubern und das für die Gemeinde zu günstigsten Preisen anbieten. Damit hat man halt eben diese nachhaltige Infrastruktur. Ne? Jemand wird ausgebildet, jemand leitet die Wasserstation, ist unternehmerisch tätig, kann seine Familie durch diese Arbeit ernähren und zahlt Steuern, was ein unfassbar wichtiger Punkt bei dieser Sache ist. Und zwar nur mit Steuern, wir kennen es hier aus Deutschland, können wir die Staaten langfristig unabhängig machen. Und also ich meine, das Ziel von uns allen ist halt eben, dass der afrikanische Kontinent keine Entwicklungshilfegelder oder Entwicklungszusammenarbeitsgelder mehr benötigt. Und der einzige Weg, das halt eben zu schaffen, ist über Wertschöpfung und Arbeitsplätze, womit dann eben Steuern gezahlt werden. Und dabei, das ist so unser Thema, sagen wir es mal so.
Und euer Unternehmen hat aber seinen Sitz jetzt hier. Und euer Geschäftsmodell, vielleicht könnt ihr uns das mal allen erklären. Ich glaube nicht, dass es jeder kennt. Euer Geschäftsmodell, du zeigst es gerade, du führst es gerade zum Mund, hat schon auch was mit der Wertschöpfung hier zu tun. Ich glaube, das wäre auch ganz spannend für die Zuschauerinnen, das sich mal anzuhören.
Ich übernehme einfach mal, oder Tibor?
Machen wir uns einfach ab.
Also. Ja, also Tibor, das ist schon super gut hergeleitet. dadurch, dass die Situation so ist, wie sie ist, wollten wir nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein. Und Teil des Problems ist auch eben diese ganze Spendenhilfsindustrie, die eben hinter der staatlichen Entwicklungshilfe sich aufgebaut hat. Dadurch, dass über Jahrzehnte hinweg mittlerweile schon, ja, die ganzen Charity-NGOs die Hand aufhalten, das auch mit Billboard, Plakatwänden oder sonstigen Mitteln heftig bewerben, fördern sie ja den Stereotyp des Afrikaners, der eben faul ist, der ohne unsere Hilfe nicht auskommt, der es alleine nicht schafft, und trägt dieses Gedankengut dann ja auch irgendwo in die Köpfe der Leute, wodurch sich ja dann eben dieser Status quo so etabliert hat, wie er jetzt ist, dass man sagt, ja, die sind ja alle korrupt, die sind ja alle so, die sind ja, wie auch immer, diese ganzen Vorurteile, dieser ganze rassistische Bullshit. Und hier ist es ja ganz interessant, mal darauf hinzuweisen, in so Büchern wie dann die Tyrannei des Wachstums, was sich auch sehr intensiv mit Entwicklungshilfe auseinandersetzt, wird dann sehr stark deutlich, dass pro Euro an Entwicklungshilfe 24 Euro aus dem Land rausgehen. Und jetzt kommen wir auch dazu, warum wir eben ja sagen, ohne Moos nichts los, das ist auch bei uns so, deshalb wollten wir mit einem Produkt, mit einer Wertschöpfung hier vor Ort aus Rheinland-Pfalz, das Wasser kommt ja aus Schwollen bei Jeder Oberstein, aber trotzdem als rheinland-pfälzisches Startup mit einer Wertschöpfung hier in der Region wollten wir die Gelder selber erwirtschaften, so, die wir für unsere Arbeit brauchen. Und das haben wir, glaube ich, so ganz gut geschafft. Es wird super angenommen. Wie gesagt, die Idee kam ja von einem Gastronomen. Das hatten wir im Vorgespräch schon mal kurz angerissen, hier aus Saarbrücken, der gesagt hat, ey Jungs, ich finde das, was ihr da macht, Leute empowern in Tansania, cool, macht doch auch ein Mineralwasser. Also ich würde es direkt nehmen. So sind wir erst dann auf diesen Weg gekommen. Vorher hatten wir nur, in Anführungszeichen nur, unsere Armbänder, die von Maasai-Frauen in Tansania produziert werden, um da auch nochmal Wertschöpfung zu steigern oder zu etablieren, die dann zu guten Löhnen führt und einen Aufsteigen in der Gesellschaft. All das wären so ganz einfache Möglichkeiten, wo ich eben nicht sagen muss, ich gründe jetzt einen Verein und sage da, ja, ich mache hier da Charity, da Spendengelder, was eben nochmal, ich wiederhole mich da gern, das stereotypische Bild des faulen, lethargischen, korrupten Afrikaners prägt in der Gesellschaft. Und ich bin mir sicher, wenn man sich den Kretzer Andi, der in Bayern da im Landtagswahlkampf für die AfD Wahlkampf gemacht hat, mit so Aussagen wie, ich will doch wissen, wenn ein N... mich anhustet, ob der Kretzer hat. Ja, das sind genau diese Ressentiments, die damit geschürt werden, mit dieser Außendarstellung, die diese Hilfsindustrie mit sich bringt. Ja.
Gut, aber ich glaube, wenn man sich nicht näher mit beschäftigt hat, mit eurem Projekt, versteht man noch nicht so ganz. Also ich musste am Anfang erstmal nachfragen, wie funktioniert das denn? Und ich will es jetzt nicht erklären. Ich glaube, das könnt ihr besser selber. Also ihr verdient hier auch Geld, indem ihr Wasser verkauft.
Genau.
Und in Afrika verdient wer Geld? Und dort, ihr holt ja aber nicht das, man könnte ja sagen, das ist ja ein bisschen sinnlos, aus Afrika, in Afrika Wasser zu säubern, um es dann hier zu verkaufen. Aber so ist es ja auch nicht. Vielleicht könnt ihr doch das, was ein Geschäftsmodell dahinter steckt. Wo kommt das Geld her und wie könnt ihr es überhaupt generieren? Von irgendwas werdet ihr auch leben müssen. Denn ihr macht es ja nicht mit Spenden aufrufen. Das fände ich nochmal spannend, das auch zu erklären.
Genau. Also ist ganz klar, dass wir nicht wie andere multinationale Konzerne das Wasser vom afrikanischen Kontinent wegholen, sondern das sind wirklich zwei getrennte Entities, sag ich mal. Wir haben hier uns mit Schwollener Sprudel zusammengetan. Also das ist unser Abfüller. Die füllen ihr ganz normales Wasser in Flaschen ab, die von uns gebrandet sind. Und die werden dann in der Gastronomie, im Einzelhandel oder halt auch in den verschiedenen Rathäusern verkauft, getrunken. Daran können wir halt einen Obolus mitverdienen und den können wir dann halt eben nutzen, um Büro zu zahlen, Gehälter zu zahlen und natürlich um unsere Projekte voranzutreiben. Und vor Ort ist es halt eben so, dass wir eigentlich nicht viel mit der Arbeit zu tun haben, weil wir klipp und klar sagen, die Arbeit muss von den Menschen vor Ort gemacht werden. Das bringt ja nichts, dass irgendwelche Weißnasen andauernd nach Afrika gehen oder in irgendwelchen, nach dem Abitur mit irgendwelchen Praktikas da helfen, so, wenn es doch gerade darum geht, dass Arbeitsplätze fehlen. So, also dann können wir doch nicht die Arbeit machen, sondern es geht ja darum, dass die Länder unabhängig werden. Und das schafft man halt eben nur, wenn man Menschen vor Ort hat, die eine eigene Wertschöpfung vorantreiben und eigene Ziele verfolgen. So, dann haben wir halt eben unseren Partner, den Professor Ilonga, der eine eigene Firma vor Ort hat, der diesen Filter entwickelt hat, mit dem er jetzt schon 20 nationale und internationale Preise gewonnen hat. Und wir investieren quasi halt eben in diese Wasserstationen. Er kann die dann bauen, die Leute ausbilden und die werden dann, wenn man das so übersetzen will, in so einem Franchise-System selbstständig. Die säubern dann eben das Wasser, haben Einnahmen, bezahlen dann eine Gebühr an die Firma von Professor Ilonga, um damit dann halt wieder die Instandhaltung und so weiter und so fort zu regeln, dass, falls wir nicht mehr weitermachen können, dass von uns keine Gelder mehr gebraucht werden, ne? Wie das halt relativ häufig so ist, wenn man irgendwelche anderen Projekte hat, dass, wenn was kaputt geht, dann immer wieder am Zipfel des weißen Mannes oder an der weißen Frau gezogen werden muss. Und das ist ja keine Nachhaltigkeit, das ist ja keine Unabhängigkeit, sondern es geht ja darum, dass man, wenn man hilft, einmal hilft, Menschen empowert und die Menschen dann ihre Probleme selbst lösen können.
Mhm. Genau. Und das heißt, ihr habt auch bisher gar keine Fördergelder oder sowas bekommen von hier? Oder gibt es da doch Möglichkeiten? Werdet ihr da unterstützt?
Also das eine ist ja dieses Spendenthema, ne? Wenn wir sagen, ey, bitte spendet uns mal 10 Euro oder hier, wir wollen Spendenlauf machen und dieses in die Köpfe der Menschen tragen. Ne? Also uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit der Firma unabhängig sind und damit auch die Bilder porträtieren können, die wir für richtig halten oder die Menschen vor Ort für richtig halten. Und zwar, dass die Menschen nicht als Nutznießer dargestellt werden, sondern als eigenständige Menschen, die ihre Probleme lösen können. Nichtsdestotrotz haben wir neben unserer Firma einen Verein, um halt eben mit Partnern zusammenarbeiten zu können, um die Arbeit vor Ort zu skalieren. Da geht es nicht darum, irgendwelche Spendengelder abzuheimsen, aber wir sagen halt einfach, die Töpfe sind da. Und bevor sich halt irgendwer das Geld holt, um weiter Essen zu spenden oder irgendwelche Krankenhäuser und Schulen zu bauen, was sich im ersten Gedanken paradox anhört, ne, dass es sinnig sei, sowas zu tun, aber ist es halt eben nicht, weil es die Verantwortung des eigenen Staates ist, sich um diese Themen zu kümmern. Und dementsprechend sagen wir halt, dann nehmen wir diese Gelder und bringen eine Wertschöpfung voran, die langfristig überhaupt dazu führen kann, dass Länder unabhängig werden.
Als Beispiel, letztes Jahr haben wir so oder sind wir in den Genuss gekommen des Hans-Raab-Umweltpreises. So die Kohle, die 20.000 ging direkt auf den Verein und dann nach Tansania so, da haben wir keine Aktien drin, das brauchen wir nicht, sondern wie Tibor sagt, also die ein oder andere Stiftung hier aus der Region auch, ob das jetzt ja, Globus, Probin, sonst wer war, die dann über diesen Weg mit uns zusammen diese Hilfe in Anführungszeichen ja nochmal darstellen. Hilfe dahingehend, weil wir Jobs schaffen, damit Wertschöpfung lostreten und ja, wie Tibor so schön sagt, bevor es dann irgendwie für sinnfreie Projekte verwendet wird, hat darüber ja wirklich dann eine Person nochmal eine Perspektive. Also das sieht man ja ganz schön in den Videos, die jetzt auf unseren Social-Media-Kanälen Step-by-Step gepostet werden von unserer letzten Reise im November, Dezember nach Tansania. Da haben wir ganz explizit, die Damen sind ja überwiegend Frauen, die in diesen Border Stations arbeiten, immer dieselben Fragen gestellt. Was war denn vorher? Wie hat sich euer Leben verändert? Wie ist es denn für euch schon? Also das, was da zurückgekommen ist von den Frauen, ist teilweise, ja, geht unter die Haut oder hat uns auch wirklich mitgenommen. Weil es ja Schicksale sind, die dort bewegt werden. Wo, also ganz konkret können wir über die eine Dame sprechen, wo das Video ja heute wahrscheinlich rauskommt. Die hat uns erzählt, wie ihr Mann halt verstorben ist bei einem Motorradunfall, sie ihr Haus verloren hat und dann über die Arbeit in der Water Station so viel Geld verdienen konnte, dass sie jetzt als Single-Frau, als Witwe quasi, ganz normal für sich sorgen kann und allein im Leben stehen kann. Und mit Kind, stimmt, sie hat ja noch ein Kind aus der Beziehung. Das ist einfach total schön. Und sie kann jetzt das Kind zur Schule schicken, ohne dass ihr irgendwer nochmal irgendwie Geld spenden muss aus Deutschland. Und das ist das, was uns da so motiviert, was uns das so antreibt. Das, ja. Man hat ja früher ganz klassisch mal gesagt, statt jemandem einen Fisch zu schenken, der Hunger hat, bring ihm halt das Fischen bei, dann muss man nie wieder was machen. So plump mit diesem schönen Beispiel wurde es dann leider nie umgesetzt.
Oder nicht so. Ja, gut, da schon vielleicht mal ein bisschen Widerspruch. Also ihr habt gesagt, Krankenhäuser und Schulen, naja, Schulen dort zu finanzieren, sorgt ja schon für eine Transferleistung, auch für eine Möglichkeit, dass Leute aus eigener Kraft sich das machen. Natürlich aber dann nicht mit Lehrern, die wir dort hinschicken, sondern indem wir Lehrkräfte dort auch die Möglichkeit geben, Schülerinnen und Schüler zu unterrichten.
Ja, da würde ich gerne drauf eingehen, auf das Thema, weil das ist ja so, wie gesagt, das habe ich vorhin paradox genannt. Ne? Also jeder, der das hört, der sich jetzt nicht so sehr mit dem Thema befasst, der sagt ja, wie kann man das sagen? Wie, man soll keine Schulen bauen und man soll keine Krankenhäuser bauen. Es sollen natürlich Schulen und Krankenhäuser gebaut werden. Und jetzt kommt was ganz Überraschendes. Die afrikanischen Länder haben zwischen den 50ern und den 70ern unfassbar viele Schulen, unfassbar viele Krankenhäuser selbst gebaut, konnten sich selbst darum kümmern. Das bedeutet, der Staat hat sich selbst in der Verantwortung gefühlt und gesehen, diese Sozialleistung an den Staat zu bringen. Genau wie Deutschland das macht, genau wie die USA das macht. Das ist ganz normal für einen Staat, dass er sich um Sicherheit, Gesundheit und Bildung und so weiter kümmert. Dann sind die Länder abhängig von der Entwicklungshilfe geworden. Woran liegt das? Mit der Ölkrise wegen hoher Verschuldung, wegen flexiblen Zinsen. Ich habe gerade das falsche Wort genannt. Ich kann mich gerne gleich jemand berichtigen, aber keine festen Zinsen eben. Die Länder sind unfassbar verschuldet gewesen. Dann ist der Westen gekommen und hat den Ländern Strukturanpassungsprogramme aufgebürgt. Und das bedeutet, der Westen hat gesagt, Leute, schließt mal eure Schulen, schließt mal eure Krankenhäuser und spart mal dieses Geld, damit ihr uns unsere Schulden zurückzahlen könnt. Das ist komplett absurd. So, wir wollen die Länder entwickeln, lassen sie dann so verschulden, obwohl sie keinen Vorteil dadurch haben, und zwingen sie dann dazu, die Schulen, Krankenhäuser und so weiter und so fort zu schließen. Und jetzt sind wir die sagen, jetzt müssen wir hier aber helfen. Nee, das Einzige, was gebraucht wird, ist, dass die Länder eine normale Wirtschaft aufbauen können und vor allem die Regierungen nochmal in die Verantwortung gezogen werden. Seit 70 Jahren bauen wir Schulen, bauen wir Krankenhäuser, wir bohren Brunnen und es hat sich nichts verändert. Das heißt dann ja immer, ja, aber wenn die Leute dann doch eine Bildung haben, was bringt eine Bildung, wenn es danach keine Jobs gibt? Und das ist das wirkliche Problem. Dann hast du das Thema, dass Leute ausgebildet werden, die gehen dann noch zur Universität und dann gehen sie ins Ausland. Dann hat das Land unfassbar viel Geld verloren und die Leute kommen dann nach Europa oder kommen in die USA und haben dann dort mit ihrer Ausbildung, schaffen sie eine Wertschöpfung, aber nicht im eigenen Land.
Und das ist aber das, die Brian-Tyne-Theorie ist ja richtig, da ist aber auch schon längst gegengesteuert worden. Also ich finde es ja auch gut und erfrischend, dass ihr da mal so provoziert. Ich war aber selbst mal, ich habe immer gesagt, nicht nur Minister für Bildung und Kultur, sondern auch Entwicklungsminister des Landes. Da großen Wert drauf gelegt, dass wir das eben damals aber auch nicht mehr Entwicklungshilfe genannt haben, sondern aber auch nicht irgendwie wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern dass wir gesagt haben Entwicklungszusammenarbeit, wobei für mich immer klar war, wir entwickeln da nicht andere, sondern in dieser Welt müssen wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Also es geht schon um die Frage, was können wir auch davon lernen? Ich bin super froh, dass wir eine ganze Menge, richtig super viele, und ich glaube, in Deutschland gibt es nirgendwo so viele faire Schulklassen wie hier im Saarland, die eben sagen, okay, wir wollen selbst auch was davon lernen aus Entwicklungszusammenarbeit. Wir wollen tatsächlich nicht Patenschaft, sondern partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und ich glaube, dieser globale Austausch, der kann uns letztlich auch weiterbringen.
Auf jeden Fall. Tibor, lass ganz kurz, also ich glaube, unfaire Handelsabkommen und Zölle hast du eben noch gesucht, ne? Das ist das, was wir in unserer Außenpolitik den Ländern aufdrücken, weshalb die dann keine Kohle haben, die Schulen und Krankenhäuser selber zu bauen. Und Ulrich, du bist ja auch 3x7 alt, das vergessen viele Jüngere in der Entwicklungshilfeindustrie oftmals, bei so Sachen wie Patrice Lumumba, dem ersten demokratisch gewählten Staatschef des Kongos, der von der CIA und dem belgischen Geheimdienst umgebracht wurde, wie man heute weiß. War ja immer Verschwörungstheorie, heute sind die Akten offen. Das hat ja Gründe. Und dass dieses Land danach sich auch nicht mehr gefangen hat, hat ja auch Gründe. Ich habe es eben schon angerissen, 1 € Spenden gehen hin, 24 Euro gehen da raus. Also unsere Außenpolitik hat schon sehr viel damit zu tun, warum so Länder dann at the end diese Sachen nicht selber darstellen können. Wenn wir an Nigeria denken, die haben sau viel Öl. Ghana seit 10 Jahren jetzt auch, also hat auch seit 10 Jahren Öl. Trotzdem kommen die Länder nicht von diesem Tropf der Entwicklungshilfe weg, von dem sie mal abhängig gemacht wurden, vor allem eben in den Köpfen psychologisch der Menschen, die dort eben dranhängen. Ob als Job in der Entwicklungshilfeindustrie, also es gibt ja auf dem afrikanischen Kontinent viele Menschen, die jetzt schon in diesem System so drin sind, dass es für die natürlich doof wäre, wenn das jetzt einfach mal cuttet, ganz klar. Und auf der anderen Seite ja auch in Deutschland. Also ich glaube, ich habe gestern eine Zahl gelesen, 100.000 Menschen in Deutschland, die allein von der Entwicklungshilfeindustrie beschäftigt werden. Und nach dem Energiesektor ist es anscheinend der zweitgrößte Sektor global, wo Menschen beschäftigt sind. Und natürlich, ne, das ist, ich bin bei allem dabei, wo wir uns streiten können im sachlichen Hin und Her, aber nichtsdestotrotz finde ich es dann doch schon ein Stück weit heuchlerisch von unserer Politik, genauso wie wenn wir sagen, ja, Russland und Putin, die sind so Verbrecher wegen der Sache mit Nawalny, natürlich, das ist nicht schön.
Ja, die sind ja auch auf der gleichen Wellenlänge.
Auf der anderen Seite schaffen wir es nicht, das transatlantische Bündnis mal zu kritisieren und wie sich die NATO und all diese Interessenpartner miteinander formieren und da jemanden mal zu zügeln.
Ganz im Gegenteil. Ja, gut. Ich meine, wir haben schon mittlerweile, also Teile der Politik haben schon daraus gelernt, würde ich mal sagen. Wir sind jetzt hier in Deutschland auf dem Weg, ein Lieferkettengesetz zu machen, um zu sagen, es dürfen hier auch keine Produkte mehr verkauft werden, die aus ausbeuterischer Kinderarbeit überhaupt hergestellt werden. Also zumindest mal Sozialstandards auch zu ermöglichen, damit es auch eine tatsächliche Konkurrenzfähigkeit geben kann. Denn Fakt ist ja nun, wir haben uns teilweise unsere wirtschaftliche Entwicklung auch damit erkauft, dass wir sie halt auf dem Rücken von anderen machen. Und da stellt sich halt eine größere Frage nochmal, ob nicht eigentlich die Art und Weise, wie wir wirtschaften, insgesamt eine ist, die wir uns so noch leisten können. Ich mache mir nur nichts vor. Ich finde, es ist nicht gut, diejenigen dann an Pranger zu stellen, die auch für faire Handelsbedingungen streiten. Und ich sag mal, ohne viele NGOs und den Druck von NGOs bei uns, so Labels wie Transfer und sowas zu organisieren, hätte ich als Verbraucher nicht mal die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und es klingt so ein bisschen so, als wäre es was ganz Neues. Naja, ich weiß, die Jusos sind in den 70er Jahren nach Nicaragua gegangen, um dafür zu sorgen, dass dort zumindest mal die Kaffeeplantagen Arbeiterinnen und Arbeiter auch ordentliche Löhne bekommen und dass alles nicht nur irgendwie in den Handelsketten hängen geblieben ist. Ich will ja nur so ein bisschen sagen, ihr seid nicht die Einzigen, sondern es gibt schon zum Glück auch noch ein paar andere, die ganz gut unterwegs sind.
Das tut uns auch leid, wenn wir da ganz kurz, Tibor, du darfst direkt weitermachen. Es tut uns auch leid, wenn wir da den Eindruck erwecken. Wir haben ja selbst bei uns im Verein einen Verein registrieren müssen, der, falls wir uns mal auflösen, die Gelder bekommt. Das ist ganz klar Ärzte ohne Grenzen oder Amnesty International. Da gibt es haufenweise tolle Leute, die tolle Arbeit abliefern. Aber all overall,
Tibor. Genau, also wir wollen auch gar nicht diese Herangehensweise, dass wir sagen, wir wollen Arbeitsplätze schaffen und das ist der einzige Weg, da was zu bewegen. Das kommt ja auch nicht von uns. Also wir wollen uns da gar nicht aufspielen als die das alles erfunden haben. Aber wir sehen in diesem NGO-Charity-Game sehr selten Player, die wirklich auch mal zu der deutschen Bevölkerung sprechen und sagen, ey, ABC läuft halt eben schief. Und jetzt mal noch, um auf ein paar Sachen einzugehen, wenn es jetzt darum geht, ja, auch die Politik hat da ein bisschen was verstanden, so diese traditionelle Entwicklungshilfe von wegen nur Schulen, Krankenhäuser bauen und so, das haben wir ein bisschen geändert. Ja, jetzt ist man auf den Trichter gekommen, dass man versucht, da mehr Handel und sowas zu etablieren. Aber was ist denn die Realität? So, ich muss lügen, 2016 oder 2018 gab es ja diesen G20-Afrika-Gipfel, wo dann aus den 20 mächtigsten afrikanischen Staaten, die Staatschefs hier hingekommen sind und da auserkoren worden ist, dass dann europäische Investoren oder deutsche Investoren in Afrika investieren sollen, damit Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber wie sehen denn dann letzten Endes viele Projekte aus? So, da werden dann keine Arbeitsplätze geschaffen, da werden da vollautomatisierte Tomatenplantagen hingehauen, es passiert Landraub, also alleine zwischen 2000 und 2017 wurde Entwicklungsländern, nicht nur dem afrikanischen Kontinent, eine Fläche von fünfmal der Fläche Englands genommen im Landraub. Und das sind dann so Projekte, wo dann die Kleinbauern, die ja elementar dafür wichtig sind, dass keine Hungersnöte vor Ort passieren, die von Armut betroffen sind, bekommen dann ihre Ländereien abgeholt und dann werden da Großplantagen aufgebaut, wo dann gar keine Arbeitsplätze geschaffen werden. Also das ist ja auch das, was dadurch passiert. Also natürlich gibt es Vereine, die darüber sprechen und die Politik unter Druck setzen, aber das Bewusstsein in der breiten Masse ist ja gar nicht da. Es wird ja wirklich gedacht, dass man in Afrika wirklich groß versucht, was zu bewegen, aber Freihandelsabkommen und so weiter und so fort zeigen halt einfach, dass das nicht so ist.
Also ich bin aber der festen Überzeugung, wir müssen zuerst mal hier bei uns was ändern. Ich sage auch ganz ehrlich, ohne kapitalistische oder solange wir kapitalistische Produktionsweise so haben, wie wir das heute haben, wird das nie fair zugehen. Wir sehen ja gerade in diesen Tagen auch, wie selbst in so einer Krise wie der Corona-Krise, die dann teilweise noch neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Ich will jetzt gar keine Namen nennen oder so. Das ist ja schon pervers, was dort teilweise abgeht. Also insofern finde ich euren Ansatz sehr gut. Ich will nur darauf hinweisen, ich glaube, es muss sich bei uns in den Köpfen auch erstmal eine ganze Menge ändern. Und das kriegen wir am besten dadurch hin, dass wir hier vor Ort auch Bewusstsein schaffen. Und ich merke das halt schon, dass das Transfersiegel hier Bewusstsein geschaffen hat. Ich habe die Möglichkeit und es wird darüber gesprochen. Ich sehe hier ein paar NGOs. Ich bin selbst seit über 30 Jahren Mitglied in der Aktion Dritte Welt Saar, die auch viel provozieren, die viel anecken, die eben auch im Übrigen gar keine Projekte in den Ländern des Südens machen. Die machen ausschließlich Projekte hier, weil sie eben völlig zu Recht sagen, naja, wir sind ja diejenigen, die uns mal erst weiterentwickeln müssen. Nämlich wir müssen erst mal über faire Bedingungen reden. Bei uns in der Landwirtschaft über faire Bedingungen reden und auch über Bedingungen, die nicht nur bei den Arbeiterinnen und Arbeitern gut ankommen oder die deren Bedingungen verbessern, sondern die auch dafür sorgen, dass wir tatsächlich auch ökologisches Gleichgewicht mal mit im Blick haben. Wir haben eine ganze Menge Initiativen, die dafür sorgen, eben den Austausch auch zu befördern. Und ich finde, da hat der Bund schon was gelernt. Also ein Riesenprojekt ist das Weltwärtsprojekt, wo nicht irgendwelche Entwicklungshelferinnen und Helfer in die Länder des Südens geschickt werden, sondern um denen mal beizubringen, ich mache das in Anführungszeichen, wie sie es da unten richtig zu machen haben, sondern im Gegenteil, um den Austausch zu befördern. Ich sage nur mal, Weltwärts ist ein riesengutes Projekt, weil es eben auf Austausch beruht, weil es auf darauf beruht, dass alle Menschen gleich sind. Ich glaube, das muss im Vordergrund stehen.
Absolut. Stimmt absolut. Und wie gesagt, also auch da nochmal, so, es gibt NGOs und es gibt Leute, die darüber sprechen, aber es ist halt einfach absolut noch nicht an dem Punkt, dass man sagen kann, dass hier ein Bewusstsein in der deutschen Gesellschaft besteht. Also ich meine, da auch, weil du darüber gesprochen hast, sind mir direkt so zwei Beispiele eingefallen, wie in der Nicaragua-Runde, der hier Welthandelsorganisation in den 90ern, wo beschlossen worden ist, dass dritte Weltländer keine Agrarsubventionen mehr durchführen dürfen. Und wer durfte es noch machen? Die EU und die USA. Und was passiert dann? Ein Export wird angetrieben, die Wirtschaft vor Ort wird zerstört, also unser Export in diese Länder, also unser Absatzmarkt wird erhöht. Die Kleinbauern vor Ort können nicht mehr überleben und gehen zugrunde. Es gibt keinen Export von den Ländern zu uns mehr und es passieren Hungersnöte. So. Und das ist dann
ist die Realität.
Ja, das ist die Realität. Und dann das andere ist hier Freihandelsabkommen. Ne? Dass wir den Ländern, also was ja eigentlich gebraucht wird, ist, dass die Länder irgendwo einen Protektionismus fahren, ne, bis die Wirtschaft mal aus den Kinderschuhen ist, wenn man das jetzt mal so provokant sagen kann. Aber was dann ja mit einem Freihandelsabkommen wie dem FPA hier, dem Europäischen Freihandelsabkommen, oder jetzt gerade erst vor ein paar Tagen passiert, dem Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und Kenia zum Beispiel, wo die Grenzen geöffnet werden, wo null Protektionismus ist, wo die europäischen Produkte zollfrei dahin geliefert werden können, und dann zum Beispiel in dem FPA eine Klausel drin ist, wenn jetzt Tansania mit dem Nachbarland Kenia untereinander nochmal bessere Handelsbedingungen haben will, dann bedeutet das, dass automatisch Europa dieselben vergünstigten Bedingungen auch bekommt. So, wie kann das denn sein? Wie kann das sein, dass wir sagen, wir wollen wirklich allen Ernstes, dass vor Ort da alles ein bisschen besser wird, dass die Armut bekämpft wird, wenn wir solche Klauseln weiter unterstützen? Das eine passt ja mit dem anderen nicht zusammen. Und auch dann ist diese Entwicklungshilfe, die wir fahren, wo wir ein bisschen was Gutes tun, einfach nur lächerliche Lippenbekenntnisse. Weil das, wie gesagt, 1 Euro geht hin, 24 gehen wieder zurück.
Also, darf ich das fragen?
Ja. Sorry,
was? Ulrich, bist du Kaffeetrinker?
Ja, ich bin Kaffeetrinker, klar, auch, ja.
Tibor auch, ne? Das ist auch ein geiles Beispiel dafür. So, wo entsteht die Arbeit und die eigentliche Wertschöpfung? Wer rüstet es dann? Schweiz, Deutschland zum Beispiel. Und wer hat dann die Wert, also in Geld gemessen?
Ja, aber da habe ich die Möglichkeit. Ich kaufe und da habe ich überall für gesorgt. Ich habe das bei uns in der Fraktion durchgesetzt, als ich vor anderthalb Jahren in die Fraktion gekommen bin. Ich habe durchgesetzt, dass wir damals im Bildungsministerium, als ich dort war, umgestellt haben. Wir haben hier im Koalitionsvertrag auch auf meinen Druck, ja, vor allem auf meinen Druck hin vereinbart, dass dieses Land, dass das Saarland auch ein faires Bundesland werden muss. Wir tun ja immer so, wir sind ja im bundesweiten Vergleich jetzt nicht die Reichsten, aber im Weltmaßstab geht es uns halt schon noch verdammt gut. Und wir schaffen das. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge Ministerien hier im Land, die auf fair gehandelte Produkte umgestiegen sind. Und wir haben uns hier im Saarland halt, und das habe ich als Bildungsminister vorangetrieben, und das macht Christine Streicher-Clivo als Nachfolgerin, wer hat das mit mir zusammen ja schon entwickelt, auch gut weiter, dass wir zwei Schwerpunkte uns hier im Saarland gesetzt haben, was das Thema Entwicklungszusammenarbeit angeht. Und das eine ist, den fairen Handel nach vorne zu bringen. Und das andere ist, Bildung für nachhaltige Entwicklung nach vorne zu bringen. Und Bildung für nachhaltige Entwicklung muss halt erstmal hier in den Köpfen beginnen. Deswegen haben wir faire Kitas, faire Schulklassen, faire Schulen, eine faire Uni, also schon eine ganze Menge. In Saarbrücken war mehrfach auch Hauptstadt des fairen Handels. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, ich finde es auch gut, dass provoziert wird. Ich finde es total irre schon wieder, dass die Zeit schon wieder vorbei ist. Das geht super schnell immer mit dieser halben Stunde. Eine halbe Stunde ist super schnell rum. Aber ich möchte mich herzlich bei euch bedanken. Ich glaube, wir müssen uns echt nochmal wieder treffen. Ich hoffe, dass das auch, dass ihr auch die Unterstützung kriegt und bin sicher, dass ihr im Bildungsministerium auch, also in unserem Entwicklungsministerium auch offene Ohren bekommen habt. Ich weiß nicht, ob der Termin schon stattgefunden hat. Sag herzliches Dankeschön an dieser Stelle und will den Zuschauerinnen und Zuschauern noch sagen, es geht heute in 14 Tagen weiter mit dem 5. Videopodcast, dann nochmal Kultur im Mittelpunkt und ich freue mich, dass dann Bernhard Leonardi von den Musikfestspielen Saar da sein wird. Wird sicherlich auch spannend und lad euch alle dazu herzlich ein. Und herzliches Dankeschön an Christoph, Tibor und viel Erfolg bei eurem Blue Future Projekt. Ich finde, es ist eine großartige Sache.
Dankeschön, Ulrich.
Mach's gut. Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut.
Musik.